Willkommen zum Ulmer Spatzengezwitscher. Städtische Themen für dich und mich.
Ohne viel Politik.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge zu unserem Podcast Ulmer Spatzengezwitscher. Mein Name ist Denise Kleiss und ich leite die Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation der Stadt Ulm. Heute habe ich ein ganz anderes Thema. Ich habe nämlich zwei liebe Kolleginnen eingeladen von unserem Frauenbüro und die haben sich für dieses Jahr ein sehr großes Thema auf die Fahne geschrieben. Und zwar geht es um das Thema K.O.-Tropfen. Dieses Thema ist, glaube ich, allgegenwärtig. Also wenn ich dieses Thema jetzt einfach mal so in den Raum werfe, gibt es mit Sicherheit jede Person, die direkt jemanden im Umfeld kennt, die schon mal unfreiwilligerweise damit in Berührung gekommen ist. Da gibt es ganz viele Themen zu, die man erzählen kann. Und es ist irgendwie auch leider noch ein Tabuthema. Die Stadt Ulm hat jetzt da gerade ein sehr großes Pilotprojekt. Und da werden meine beiden Kolleginnen gleich mal etwas dazu erzählen, was es damit auf sich hat. Ich begrüße ganz herzlich Frau Bayer, Leiterin des Frauenbüros der Stadt Ulm. Und die Frau Hürth. Frau Hürth ist Projektmitarbeiterin Kampf den K.O. Hallo zusammen.
Hallo, Frau Kleiss.
Hallo, wir freuen uns sehr, hier zu sein.
Ja, danke schön. Ich freue mich, dass Sie da sind, dass wir über dieses doch sehr ernste Thema sprechen können. Ich habe schon angedeutet, oft ein Tabuthema. Frau Bayer, vielleicht können Sie ja mal erzählen, wie kamen Sie überhaupt zu dem Projekt? Was steckt dahinter? Wer ist da alles beteiligt? Warum haben Sie sich das auf die Fahne geschrieben? Genau, da bin ich ganz gespannt.
Ja, also gestartet hat die Idee eigentlich, oder bei uns ist die Idee dafür gewachsen für dieses Projekt, als im Sommer vor eineinhalb Jahren 4 Fälle von K.O.-Tropfen bei uns aufgepoppt sind. Da haben sich konkret bei uns im Frauenbüro 4 Frauen gemeldet, die gesagt haben, sie sind Opfer von K.O.-Tropfen geworden hier in Ulm. Jedes Mal wurde eigentlich der Notarzt gerufen und sie wurden in die Notaufnahme gefahren und alle hatten beteuert, man soll doch auf K.O.-Tropfen testen und alle Personen wurden nicht getestet. Das hat für die Personen dann einfach so eine ganz große Enttäuschung bedeutet, weil sie gemerkt haben, hey, ich hatte da was nicht mehr unter Kontrolle und ich habe ganz klar gesagt oder auch die Freunde, die mich begleitet haben, bitte testen Sie auf K.O.-Tropfen und letztendlich wurden alle mit der Diagnose zu viel Alkohol entlassen und das hat was mit den Frauen gemacht und die haben sich dann alle unabhängig voneinander bei uns im Frauenbüro gemeldet und da sind wir hellhörig geworden und haben dann angefangen, so Ideen zu entwickeln, wie wir dem entgegensteuern können.
Wir hatten auch schon mal im Vorgespräch darüber gesprochen, Frau Bayer, ich war ja sehr entsetzt, als Sie mir dann auch erklärten, warum nicht immer einfach selbstverständlicherweise getestet wird, nämlich es hat Kostengründe.
Genau, es ist tatsächlich so, dass so ein Test auf K.O.-Tropfen ungefähr 270 Euro kostet, manchmal vielleicht sogar noch mehr. Es sind auch über 100 Substanzen, die da einfach getestet werden. Es gibt die Möglichkeit, im Urin und auch im Blut zu testen. Ganz unterschiedlich sind diese Stoffe eine bestimmte Zeit, einfach eine sehr kurze Zeitspanne, auch nur quasi nachweisbar. Und es ist tatsächlich so, dass die Krankenkassen diese Kosten nicht tragen. Also wenn jemand in die Notaufnahme kommt und sagt, sie möchte gerne auf K.O.-Tropfen getestet werden, ist das ein medizinischer Notfall. Aber es geht nicht darum, warum ist die Person in diesem Notfall, warum hat sie Atemnot oder irgendwelche Beschwerden, sondern es geht letztendlich darum, die Vitalfunktionen sicherzustellen. Und letztendlich müsste die Betroffene selbst diese Kosten von 270 Euro am nächsten Tag selbst tragen. Die andere Möglichkeit ist tatsächlich, wenn an den Tatort die Polizei gerufen wird. Die Polizei hat schon immer die Möglichkeit, testen zu lassen, wenn der Verdacht besteht auf K.O.-Tropfen. Die können das anordnen.
Ja, das ist echt interessant zu wissen. Also mir war das bis damals auch nicht klar, als Sie mir das sagten. Und ich finde halt, das macht natürlich auch was. Wir sagen immer, gehen immer von Frauen aus. Es sind natürlich auch Männer betroffen bei dem Thema. Und das macht natürlich auch was mit den Personen. Ne?
Genau, ich denke einfach, wenn man mal Opfer von K.O.-Tropfen geworden ist und diesen Kontrollverlust erlebt hat und gemerkt hat, dass man total hilflos war, da geht man nicht mehr einfach am nächsten Tag oder am nächsten Wochenende wieder ganz unbedarft zum Feiern, sondern man fragt sich immer, was, also sehr oft folgen dann ja auch andere Straftaten wie Raub oder vielleicht auch Vergewaltigung. Aber auch wenn nichts passiert ist, ist da eine ganz starke Verunsicherung und vielleicht auch Traumatisierung, dass man einfach fremdbestimmt wurde und jemand einem was Schlechtes wollte eben, ne?
Und das heißt, dass damals, wo diese vier Damen dann auf sie zugekommen sind, war das so ein bisschen, ja, das Thema wurde initiiert, wurde bei ihnen, ist bei ihnen angekommen. Da haben sie sich wahrscheinlich gedacht, Mensch, da müssen wir unbedingt mal was machen.
Genau, hier in Ulm gibt es ja die Gewaltopferambulanz. Und das war natürlich so die erste Idee. Ich nehme mit denen auf jeden Fall mal Kontakt auf. Wir sind schon in anderen Arbeitskreisen mit denen quasi zugange, zum Beispiel beim Runden Tisch häusliche Gewalt. Aber das Thema K.O.-Tropfen ist in dem Zusammenhang dann auch neu gewesen. Und der Professor Kunz, der Leiter der Gewaltopferambulanz, hat gesagt, ja, das findet er eigentlich ein ganz wichtiges Thema. Und wir haben dann gemeinsam uns entschlossen, mit dem Sozialministerium Kontakt aufzunehmen und das Thema mal vorzustellen. Und die waren eigentlich gleich sehr offen dafür, dass wir da ein Projekt rausstricken.
Und wie sieht das Projekt jetzt aus? Jetzt haben Sie schon ein paar Protagonisten im Boot. Sie haben, Ministerium hat das Go gegeben. Wie geht es jetzt weiter oder wie sieht es aus konkret?
Genau, also Projektpartner und Partnerinnen sind die Gewaltopferambulanz. Die haben auch den Antrag gestellt. Also das Projekt ist bei denen angesiedelt, weil die ganzen medizinischen Tests durchführen. Das Frauenbüro ist für die Kampagne quasi zuständig, das Thema dann einfach in die Öffentlichkeit zu tragen, präventiv zu agieren, einfach zu sensibilisieren für das Thema. Und auch Netzwerke hier in Ulm zu schaffen. Und Frauen helfen Frauen, die Beratungsstelle ist noch mit im Boot. Die sind natürlich Expertinnen, wenn es um sexuelle Übergriffe zum Beispiel im Nachtleben geht. Und die übernehmen auch diese Beratungsfunktion.
Und was haben Sie für konkrete Pläne? Sie haben, glaube ich, das jetzt bis Ende dieses Jahres geplant. Was haben Sie alles auf der Agenda? Was wollen Sie zu dem Thema machen?
Genau, also wie das oft bei so Projekten ist, haben wir leider einen sehr strammen Zeitplan. Also wir haben gestartet jetzt im September mit einer sehr kurzfristigen, Information. Ihr könnt jetzt starten. Und am 01.01.2024 haben wir jetzt quasi mit den Notaufnahmen begonnen, quasi wirklich Tests durchzuführen. Also das heißt, wenn Leute im Nachtleben das Gefühl haben, sie sind Opfer von K.O.-Tropfen geworden und sie fühlen sich schwindelig, Übelkeit oder wie auch immer, dann sollen die sich in die Notaufnahme begeben und dort werden dann Tests gemacht. Es ist so die erste Säule von unserem Projekt, wirklich diese Testung anzubieten. Und diese Tests sind dann kostenlos. Es muss auch was unterschrieben werden, dass sie Teil einer Studie sind und so. Das hängt einfach mit so Regularien zusammen. Nichtsdestotrotz können die Personen sich tatsächlich in den Notaufnahmen testen lassen. Wir haben vier Notaufnahmen hier im Stadtgebiet. Das ist einmal die Universitätsklinik am Eselsberg. Das ist die Frauenklinik und das Bundeswehrkrankenhaus am Eselsberg. Und die vierte Klinik ist die Donauklinik in Neu-Ulm drüben. Denn das sind die vier Stellen oder die vier Ambulanzen, wo dann eigentlich die Personen auch mit dem Krankenwagen hingebracht werden, wenn der informiert wird.
Und ich meine mich zu erinnern, es ist auf jeden Fall, wenn die Person das möchte, auch anonym.
Genau, also anonym ist es in diesem Fall auf jeden Fall, weil nur das unterliegt eigentlich der ärztlichen Schweigepflicht. Mhm. Also wenn ich dort einfach einen Test mache, dann unterliegt es der ärztlichen Schweigepflicht. Und die Personen werden dann aber eben, nachdem sie den Test gemacht haben, ganz dringend wird denen geraten, quasi sich mit der Gewaltopferambulanz eigentlich möglichst bald in Verbindung zu setzen. Denn Professor Kunz und seine Kollegin, die Frau Beisch, die informieren dann einfach, was es für weitere Möglichkeiten gibt. Nämlich, welche Beratungsstellen kann ich anlaufen? Ich habe auch die Möglichkeit, eben Anzeige zu erstatten. Und es ist uns auch sehr wichtig, dass wenn wirklich ein positiver Test vorliegt, dass die Personen dann wirklich auch zur Polizei gehen und Anzeige erstatten. Es ist auch möglich, ohne Testergebnis Anzeige zu erstatten. Auch das ist eine Möglichkeit, die ich wirklich jeder Betroffenen und jedem Betroffenen eigentlich ans Herz lege, dass diese Fälle einfach auch mal notiert werden.
Ja, auch notiert und dass man halt auch langfristig auch mal eine rechtliche Grundlage schafft. Aber ich glaube, das ist auch alles noch nicht ganz so wasserdicht, ne? Weil genau. Vielen Frauen ist ja auch was Schlimmes passiert. Ich rede jetzt wieder von Frauen, aber es gibt natürlich auch Männer, wie gesagt. Aber die dann später auch nach einer Vergewaltigung unter K.O.-Tropfen, manchmal auch, wenn sie dann den Mut hatten, auch vor Gericht zu ziehen, gar nicht das Recht zu sich gesprochen bekamen, was natürlich fatal ist.
Ja, also ich denke, ein positiver Test ist auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Handhabe. Also oder auf jeden Fall stärkt natürlich die Betroffene, wenn der Test positiv war. Man kann dann wirklich sagen, hier wurde quasi wieder gegen meinen Willen eigentlich mir was verabreicht, um mich willenlos zu machen, um mich vielleicht auch bewusstlos zu machen. Und gerade bei Vergewaltigungen ist es sehr oft so, dass der Täter bekannt ist, also dass es im sozialen Umfeld eigentlich passiert, im Bekanntenkreis. Und da ist einfach auch die Hemmschwelle für die Betroffenen extrem groß, manchmal Anzeige zu erstatten. Da rate ich einfach jeder Betroffenen und jedem Betroffenen wirklich, sich mit den Beratungsstellen in Verbindung zu setzen. Gerade Frauen helfen. Frauen sind da Expertinnen auf dem Gebiet, die Frauen einfach zu begleiten, ihnen einfach Möglichkeiten aufzuzeigen mit allen, sage ich mal, auch Sachen, die dann auf sie zukommen, wenn man eine Verhandlung macht, also wirklich anstrebt. Und die Betroffenen haben einfach, das schafft denen auch Zeit, klar zu werden, ob sie sich dem aussetzen wollen, was sie für sich einfach auch noch geregelt bekommen. Aber sie werden dann in dieser schwierigen Zeit einfach auch begleitet und unterstützt. Und das Ergebnis ist immer ausgangsoffen. Also wenn die Frau sagt, ich will keine Anzeige erstatten, wird es absolut anerkannt. Aber man sieht einfach, in welche Richtung es gehen kann.
Mhm. Was macht man mit diesen Daten, die dann gesammelt werden?
Also wir versuchen einfach so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, denn es gibt ja bisher nur ganz, ganz wenig Daten zu den K.O.-Tropfen. Es berichten viele Opfer, dass sie glauben, Opfer geworden zu sein, aber eigentlich keinen Hinweis haben. Und wir möchten eigentlich, dass die Politik dieses Thema einfach auf die Agenda nimmt, dass sie einfach sehen, es sind vielleicht mehr K.O.-Tropfen im Umlauf wie bisher vermutet. Wir möchten einfach auch Opfer zu Wort kommen lassen und sie animieren, einfach ihre Geschichte zu erzählen. Das kann auch dann sein, dass sie schon vielleicht ein, zwei Jahre oder länger zurückliegt. Aber diese Spuren, die dieser Vorfall in der Regel hinterlässt, die sind einfach, die beschäftigen die Opfer ganz lange. Und wir möchten, dass die Opfer einfach auch ihre Geschichten einfach bekannt machen können, an die Öffentlichkeit tragen und dass dann vielleicht auch die Politik und auch vielleicht auch die Pharmaindustrie oder wer auch immer, vielleicht auch das Innenministerium, dieses Thema einfach nochmal anders auf die Agenda setzen und vielleicht mehr Substanzen einfach auch unter das Drogengesetz fallen, also einfach als Droge deklariert werden und man nicht mehr so leicht an diese Mittel drankommt, dass vielleicht diese Mittel oder Substanzen in irgendeiner Form eingefärbt oder vielleicht geschmacklich zersetzt, also versetzt werden, dass man gleich merkt, das ist jetzt auf einmal ein bitterer Geschmack oder so. Also es gibt verschiedene Ansätze, die denkbar sind, aber es muss einfach mal in die Köpfe und es muss auch einfach mal in dem Thema, in dem Bereich einfach was vorangehen.
Unbedingt. Frau Hürth, Sie sind wie gesagt Projektmitarbeiterin bei diesem großen Projekt auch. Vielleicht können Sie kurz erklären, was Sie so machen bei diesem Projekt.
Ja, gerne. Genau, also während die Gewaltopferambulanz eben diese Tests macht und den medizinischen Part übernimmt und eben für die klare Datenlage sorgt, ist unsere Aufgabe bei der Stadt, einfach das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen. Also einfach darauf aufmerksam zu machen, dass es eben diese Gefahr von K.O.-Tropfen gibt. Da ist auch ganz wichtig zu sagen, wir machen das nicht, weil Ulm irgendwie ein Hotspot ist und es in Ulm besonders oft vorkommt, sondern es ist hier ein Problem, genauso wie in allen anderen Städten auch. Und hier haben wir jetzt eben die Möglichkeit, was dagegen zu tun und mit diesem Pilotprojekt da eben ja Licht ins Dunkel zu bringen und Klarheit zu schaffen. Und wir möchten jetzt einfach darauf aufmerksam machen, wir möchten vor allem auf die Betroffenen zugehen und denen eben die Möglichkeit geben, ihre Geschichten zu erzählen, woran hat es gefehlt, was ist ihnen passiert, wo gab es große Unsicherheiten, wie hätten sie sich sicherer gefühlt. All das einfach eine Plattform zu schaffen. Und das möchten wir jetzt vor allem eben über Social Media machen. Unsere Kampagne startet jetzt im Februar. Die besteht zum einen aus Plakaten, die in der Stadt sein werden, Postkarten, die überall ausliegen, aber eben auch viel auf Instagram und auf TikTok. Da wird es jetzt bald Kanäle geben, wo wir eben viele Geschichten erzählen, wo aber eben jeder zu Wort kommen kann, der was mit dem Thema zu tun hat. Also auch gerade Akteure aus dem Nachtleben, also Clubbetreibende, Barbetreibende, VeranstalterInnen, alle, die irgendwie mit dem Thema zu tun haben.
Ja, das hört sich super an, vor allem wenn man die Betroffenen hat und da das Thema auch sehr schambehaftet ist, dass man einfach eine Community nochmal schafft, wo die sich auch untereinander mal austauschen können, Erfahrungswerte oder was hat der einen Person geholfen und so weiter. Also ich glaube, wenn man da so ein Netzwerk initiiert, ist das richtig wertvoll auch.
Genau, also Netzwerke zu schaffen ist eine unserer großen Aufgaben. Wir sind gerade eben dabei, Kontakt zu den AkteurInnen aus dem Nachtleben aufzunehmen und eben auch nicht nur zu sagen, hier gibt es jetzt unsere Kampagne, sondern sie auch um ihre Expertise zu fragen. Weil bei ihnen kommt es ja vor und unsere Erfahrung ist bisher, dass es gerade den Club- und Barbetreibenden auch sehr wichtig ist, da eben Klarheit zu schaffen und eben auch den Leuten, die bei ihnen feiern gehen, das Gefühl zu geben, hier könnt ihr sicher feiern, hier passiert euch nichts und sollte was passieren, dann könnt ihr auf uns zukommen und wir kümmern uns darum.
Ich glaube, was wir auch sehr positiv wahrgenommen haben, dass gerade auch so die Club- und Barbesitzer total offen für dieses Thema waren. Also die haben sich eigentlich total gefreut, dass man das jetzt in Angriff auch nimmt, ne?
Genau, genau. Also wir sind da auch sehr positiv, was das Feedback angeht. Das ist bisher eigentlich durchweg gut und bisher haben eigentlich so gut wie alle Interesse bekundet und möchten sich auf jeden Fall an dem Projekt beteiligen und sind auch bereit, ihr Personal da nochmal zu schulen, wie man dann tatsächlich vorgehen kann, dass gerade eben die BarkeeperInnen, die TürsteherInnen einfach als Ansprechpersonen zur Verfügung stehen und man da jederzeit hinkommen kann. Es ist wirklich auch ein großes Interesse aus dem Nachtleben da und die sind voll dabei.
Voll gut, das freut mich auch, dass da so alle an einem Strang ziehen. Und wie Sie auch gerade eben richtig erwähnt haben, es ist kein ulmisches Thema. Es ist also mindestens ein deutschlandweites Thema, natürlich auch nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern präsent. Was denken Sie, was dieses Projekt in Ulm vielleicht sogar für Auswirkungen später hat? Also wir sind ja da so ein bisschen die Vorreiter bei dem Projekt. Was erhoffen Sie sich?
Genau, also wir hoffen natürlich, dass wir jetzt gute Maßnahmen schaffen und eben gute Konzepte aufstellen können, wie man da wirklich reagieren kann, wie man auch als Stadt da auf die Akteurinnen in einer Stadt zugehen kann und wie man eben schulen kann. Genau, es gibt auch schon Konzepte, die überregional funktionieren. Also es gibt zum Beispiel die landesweite Kampagne Nachtsam in Baden-Württemberg. Die sind jetzt schon sehr sensibel für Gewalt im Nachtleben und bieten es schon an, anderen Städten eben da zu schulen. Und mit denen arbeiten wir zum Beispiel auch ganz eng zusammen. Und wir hoffen natürlich, dass wir denen da auch noch mal ein bisschen was an die Hand geben können, zum Beispiel was K.O.-Tropfen angeht. Mhm. Das Thema haben sie bereits mit drin, aber wir probieren da jetzt natürlich einige Sachen aus und unsere Erfahrungswerte hoffen wir einfach, dass die dann auch in anderen Städten und in solchen landesweiten Kampagnen eingebracht werden können.
Voll gut. Nee, ich finde es super. Frau Hürth, wenn ich jetzt irgendwo im Nachtleben unterwegs bin, gehe mit Freunden feiern und merke auf einmal, da war was im Getränk, was würden Sie mir raten, wie ich mich zu verhalten habe?
Mhm. Also das Allerwichtigste ist erstmal, dass man auf keinen Fall alleine bleibt. Der erste Impuls von Betroffenen ist leider oft, ich gehe kurz nach draußen, ich brauche frische Luft. Und das ist schon ein Punkt, wo wir sagen, da muss man wirklich vorsichtig sein, weil das ist das, was die TäterInnen oft bezwecken. Dass man sich eben isoliert von der Gruppe und rausgeht und dann folgt leider eben draußen auf dem Rausweg dann leider auch oft eine andere Tat wie Raub oder sexueller Missbrauch bis hin zu Vergewaltigung. Deswegen ist das Allerwichtigste, dass man erstmal um Hilfe bittet, dass man seinen FreundInnen Bescheid sagt, dass man vielleicht auch dem Personal Bescheid sagt, dass man sich einfach direkt eine vertrauensvolle Person sucht, an die man sich wendet und sagt, hier stimmt irgendwas nicht. Und dann im nächsten Schritt ist natürlich die Frage, wie reagiert die Person? Das geht leider oft ganz, ganz schnell, dass man merkt, irgendwas stimmt hier nicht, ich verliere hier gerade die Kontrolle, und dass man dann, wenn es einer Person richtig schlecht geht, auch wirklich den Krankenwagen ruft oder sie sofort in die Notaufnahme fährt, wenn das möglich ist, dass man da einfach wirklich auf Nummer sicher geht. Und an den Stellen wird man dann auch getestet. Also die Notaufnahmen, die sind jetzt wirklich sensibel für das Thema und testen da bei jedem potenziellen Fall.
Wenn ich jetzt beispielsweise aus irgendwelchem Grund nicht ins Krankenhaus möchte, möchte aber trotzdem wissen, ob bei mir K.O.-Tropfen initiiert wurden, kann ich das dann auch irgendwie zu Hause oder den Test vorbereiten, sage ich mal. Also könnte ich theoretisch eine Urinprobe vorbereiten, die kühlen und dann am nächsten Tag irgendwo hinfahren? Oder ist es weniger gewünscht?
Also es ist oft auch der erste Impuls von den Betroffenen, dass sie einfach nur nach Hause gehen wollen und sich gar nicht in eine Notaufnahme begeben wollen, wo sie dann noch länger sein müssen. Bisher ist es leider nur möglich, wirklich in den Notaufnahmen oder in der Gewaltopferambulanz zu testen. Wir arbeiten auch daran, dass es eventuell noch niederschwelligere Angebote gibt, wo man dann einfach zu Hause eine Probe machen kann oder die irgendwo abgeben kann. Aber bisher ist es leider noch nicht der Fall und wir wissen nicht, ob es so kommt. Also bisher können wir sagen, wirklich in die Notaufnahmen und vor allem auch auf jeden Fall telefonisch an die Gewaltopferambulanz wenden. Und das vor allem auch, wenn man jetzt nicht in der Notaufnahme war. Also vielen geht es auch so, dass sie nach ein paar Tagen oder am nächsten Morgen eben denken, irgendwas war da gestern nicht richtig, das kann überhaupt nicht sein. Und dass man dann einfach trotzdem noch in der Gewaltopferambulanz anruft. Und die nehmen das auf jeden Fall ernst und beraten einen. Ist ja auch oft so, dass es eben auch, dass man es einfach mitnimmt und traumatisiert ist. Und dann macht es auch, wenn man keinen Test gemacht hat, auf jeden Fall Sinn, sich da beraten zu lassen und Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen.
Sehr gut, also auf jeden Fall in die Ambulanz so schnell wie möglich, weil ja auch das vom Körper leider auch sehr schnell ab, also was heißt leider, aber zum Nachweis leider sehr schnell abgebaut wird.
Genau, also es geht leider wirklich um Schnelligkeit, dass man nicht erst irgendwann am nächsten Tag drüber nachdenkt, sondern wirklich direkt.
Genau, und um auch zu ermutigen, es ist nochmal betont, alles anonym. Genau. Frau Hirt, was würden Sie denn sagen, wenn die Menschen draußen jetzt feiern gehen wollen? Haben Sie da ein paar Tipps? Und ich glaube, wichtig ist auch nochmal zu sagen, wenn man betroffen ist, dass man überhaupt keinen Grund hat, sich zu schämen, weil die Person, die ein Opfer geworden ist, ist nicht die Person, die Schuld daran hat. Also ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, sehr deutlich zu sagen.
Genau, also das ist uns auch ganz, ganz wichtig zu betonen, dass wirklich die Schuld, wenn sowas passiert, liegt ganz allein bei den TäterInnen und die Betroffenen können wirklich nichts dafür, weil es auch wirklich super schwierig ist, sich vor K.O.-Tropfen zu schützen. Genau, wenn es jemand wirklich drauf anlegt, mir K.O.-Tropfen unterzumischen, dann gibt es wirklich leider nicht viel, was ich dagegen machen kann. Es gibt trotzdem so ein paar Tipps, die wir mit an die Hand geben, wo man sich ein bisschen besser schützen kann, aber es ist wirklich einen hundertprozentigen Schutz, den gibt es einfach nicht. Was man tun kann, ist auf jeden Fall auf sein Getränk zu achten, dass man das nicht aus der Hand gibt, nicht einfach an der Bar stehen lässt, dass man da wirklich immer ein Auge drauf hat und auch keine offenen Getränke von Fremden annimmt. Da muss man wirklich drauf achten, dass die geschlossen sind, wenn man die nimmt. Und was wir auf jeden Fall raten, ist, aufeinander aufzupassen. Also wenn man zusammenkommt, wirklich in der Gruppe zu bleiben, immer ein Auge aufeinander zu haben und auch skeptisch zu werden, wenn irgendwas nicht normal ist. Also wenn eine Person irgendwie längere Zeit fehlt oder sich wirklich ganz anders verhält als sonst. Wenn man weiß ja auch oft bei seinen Freunden, wie viel Alkohol trinken die normal, vertragen die das nicht. Also da einfach wirklich immer aufeinander zu achten und wenn einem was komisch vorkommt, auch wirklich zu reagieren und das Personal anzusprechen.
Frau Frau Bayer, wie geht es denn langfristig weiter? Also erstmal ist ja dieses Jahr angedacht, dass man das Projekt durchzieht. Was haben Sie für Ideen, wie es weitergehen könnte?
Ja, also wir erhoffen uns einfach durch diese ganze Vernetzung und Netzwerkarbeit, durch den ExpertInnen-Austausch mit den Akteuren des Nachtlebens, aber natürlich auch zum Beispiel mit der Polizei, die wir als ganz wichtige Partnerin eigentlich an unserer Seite wahrnehmen. Da läuft ja schon sehr viel auch mit Präventionsarbeit an Schulen. Auch da sind wir im engen Kontakt, wie wir das nochmal, das Thema nochmal da gut platzieren können, wie wir da gemeinsam an einem Strang ziehen können. Wir sind auch mit dem Gesundheitsamt, mit Medinetz und so wollen wir Kontakt aufnehmen, um da auch nochmal die Expertise abzufragen. Also wir versuchen einfach, ja, diese ganzen Informationen und auch Erfahrungen, die zu dem Thema irgendwo vielleicht schon da sind und auch liegen, einfach nochmal zusammenzubringen und vielleicht für Ulm einfach Interventionsketten oder auch Kontakte zu schaffen, dass wir einfach die Betroffenen besser schützen können, dass wir aber auch gute Angebote machen können, wie es in den Clubs einfach gut läuft, dass da alle sensibel sind, dass einfach insgesamt in der Stadt eine ganz andere Awareness da ist. Das ist ja so ein Wort, das in diesem Zusammenhang auch sehr oft eigentlich gebraucht wird. Es entstehen jetzt auch schon zum Beispiel im Club Action Awareness-Teams, die dann wirklich auch bei anderen Veranstaltungen, bei Partys oder Open Airs vielleicht auch Ansprechpersonen vermitteln, die einfach da nochmal ein Auge drauf werfen, einfach um sicher zu feiern. Nachtsam wurde schon genannt, dass wir da versuchen, einfach auch dann diese Informationen vielleicht ins Land weiterzugeben, einfach anderen Kommunen einfach so eine Art Handreichung oder Fahrplan zu geben, wie man das Thema einfach gut in die Öffentlichkeit tragen kann, um alle einfach besser zu schützen und natürlich auch längerfristig die Politik einfach in die Verantwortung zu nehmen, da mal aktiv zu werden und mehr drauf zu schauen, was in diesem Bereich einfach gemacht werden kann.
Ja, super. Schön. Lieben Dank, Frau Bayer. Also erstmal klasse, dass Sie sich auch dem Thema annehmen und es so initiiert haben und da dranbleiben. Und ich drücke ganz fest die Daumen, dass wir da auch den langfristigen Erfolg haben, dass dieses Thema einfach mehr Aufmerksamkeit bekommt, was es auch mit Sicherheit 1000%ig verdient hat, weil die Opfer einfach auch ein Netzwerk brauchen und auch einfach mehr Sicherheit, das, was damit passiert. Genau. Vielen Dank. Weitere Informationen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, finden Sie auf der Internetseite ulm.de/ko-tropfen. Wie die Frau Hirt eben schon erklärt hat, gibt es dann demnächst, also wahrscheinlich ab Februar, einen Instagram- und einen TikTok-Kanal, wo wir dann auch nochmal oder wo die Kolleginnen einfach auch nochmal weiterhin Infos übermitteln. Ich bedanke mich ganz herzlich, Frau Bayer, Frau Hirt, dass Sie da waren und drücke Ihnen ganz fest die Daumen bei dem Projekt und freue mich auf ein nächstes Gespräch, hoffentlich bald mal.
Vielen Dank für Ihr Interesse und die Einladung. Dankeschön.
Vielen Dank, Frau Klein.
Dankeschön. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind schon am Ende unserer Sendung angelangt. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine gute Zeit und freue mich natürlich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder zuschalten. Dankeschön, alles Gute, bis dahin. Tschüss.